So, guten Tag. Jetzt wieder live aus dem Studio, FSK auf 93,0, 101,4 im Kabel und über den Livestream auf der FSK Homepage.
Guten Tag.
Ja, moin. Guten Tag.
Ja, wir sind wieder versammelt. Wieder Ehre. Eine Welle schafft 1, 2, 3 ganz viele Hamburger Schulen. Vielleicht erzählt ihr und steigt ein mit dem, was sich in den letzten Tagen seit der letzten Sendung so getan hat in der Stadt.
Ja, also ich kann nur nochmal sagen, dass wir haben auch letzte Woche über den Abi-Streich der Ida Ehre gesprochen. Und da war jetzt wieder ein Bericht in der Mopo, der kam gestern raus und ich habe ihn leider noch nicht geschafft aufmerksam zu lesen, aber es ist einfach sehr interessant, dass immer noch das Thema einfach anscheinend so aktuell ist und wo das vor 4 Wochen, also vor einem Monat, ein bisschen mehr als einem Monat war, ist es trotzdem so, dass ja, irgendwie wollen die Medien das hochhalten und das finde ich sehr interessant, einfach.
Ja, also man merkt irgendwie schon, es ebbt jetzt ein bisschen ab, was natürlich auch klar ist, aber ja, dass es immer noch hochgehalten wird, das ist sehr, sehr bemerkenswert. Und war auch ein sehr, sehr interessanter Artikel da nochmal zu.
Man merkt das auch an der Schule, dass es jetzt langsam ein bisschen an Fahrt verliert, gerade bei den Schülern, die beschäftigen sich eigentlich kaum mit dem oder lassen sich kaum noch irgendwie unter Druck setzen, sondern es geht jetzt eher so darum, dass alle ihr Abi schaffen und alle sind eigentlich wieder gut drauf, also wir haben uns ganz gut erholt.
Ja, jetzt, also auf jeden Fall stand in diesem Bericht unter anderem, dass die Schulleitung die Plakate auch so schnell wie möglich abgenommen haben soll. Wobei aber, glaube ich, wieder nicht drin stand, dass es ein Abi-Streich war. Aber es stand auch nicht drin, dass es ein Kunstprojekt ist. So, das ist schon mal ein Fortschritt, muss ich sagen. Also das war ja letztes Mal noch, dass es ein Kunstprojekt ist. Und
das, dem neuen Artikel, dass die Plakate so schnell abgenommen wurden, das wurde jetzt, glaube ich, ein bisschen aus dem Kontext gerissen, weil vor Ort war das so, dass wir den am Ende des Tages, die Plakate und so, wieder runtergenommen haben und dass es überhaupt nicht eine Forderung gab, dass wir die jetzt abnehmen sollten, sondern es kam direkt von der Schule. Es war halt der Abi-Streich an einem Tag und am Ende des Tages wurden alle wieder abgenommen und zwischengelagert, damit wir damit dann das nächste Projekt starten können. Vielleicht irgendwo eine große Ausstellung mit den ganzen Plakaten. Weil inhaltlich ist das ja etwas, was eine Schule gerne aussagen darf, gerade im Rahmen eines Kunstprojekts.
Ja, ist natürlich auch inhaltlich super, nochmal ein bisschen, ich sag mal, zu provozieren gegenüber dem der AfD und gegenüber dieser ganzen Neutralitätsfrage und dem PR-Petsportal der AfD.
Ja, provozieren auch, aber es gab ja auch noch andere Themen, die jetzt gar nichts mit Linksextremismus oder so, die überhaupt nichts damit zu tun haben.
Ja, klar, aber ich meine jetzt den Abi-Streich an sich mit dem Plakate.
Ja, ja, es gab ja auch Thematiken dazu und es war schon eine Reaktion, auf jeden Fall.
Ja, also ich habe gerade den Bericht nochmal rausgesucht und gefunden und hier steht drin, dass ja einfach Alexander Wolf, der Fraktionsvorsitzende, der auch in der Bürgerschaft Hamburg sitzt, von der AfD, dass er eine erneute Anfrage an den Senat gestellt hat, nachdem die Gruppe Antifa Altona Ost eben ein Foto gepostet hat von diesem Oberstufengebäude wieder. Und dort ist jetzt auf dem Foto zu sehen, Nazis morden und ihr schweigt, Schüler kleben und ihr schreit.
Was war denn das für eine Aufforderung, für eine Anfrage?
Also ich kann hier zitieren, AfD-Fraktionschef Wolf stellt erneut eine Senatsanfrage zu dem Gymnasium in den Harvesterhude, nachdem ein Foto der trotzigen Transparente Aufschrift unter anderem Hamburgs Schulen bleiben rot auf den Social-Media-Kanälen der Antifa Altona Ost gepostet worden war. Der Senat erklärt daraufhin, dass die Aktion nicht mit Lehrkräften der Ida-Ehre-Schule abgestimmt war und betont, staatliche Schulgebäude sollen frei von politischer Werbung sein.
Ja, lustig. Politische Werbung haben wir es schon wieder. Und abgesprochen war es mit der Schulleitung, dass wir da unser Abi-Streich machen. Und ich meine, dass inhaltlich auch relativ klar war, worum es gehen wird. Und zwar um die Meinungen der Schüler und nicht um politische Werbung, überhaupt nicht.
Okay, das ist sehr interessant. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal so ein bisschen die Themen Journalismus und verzerrte Darstellungen so von Journalisten und Journalistinnen in Zeitungen. In der Mopo steht, auf Anfrage der AfD teilte die Schulbehörde mit, dass die Oberstufenleiterin persönlich die Spruchbänder schnellstmöglich abgehängt hat. Stimmt das?
Nicht wirklich, nee. Also ich glaube, die hingen da 4 oder 6 Unterrichtsstunden, bis irgendwann mal so der Aufruf kam, so jetzt ist der Schultag langsam zu Ende, manche Kinder haben jetzt ihre letzte Stunde, also müssen wir jetzt Leute finden, die das abhängen. Weil am Ende des Tages, wie schon gesagt, es war ein Abi-Streich, der einen Tag lang ging, sollen die halt wieder ab. Und sie existieren so noch und sind bereit, stehen zur Verfügung für das nächste Projekt.
Und mittlerweile gab es in der Taz auch eine ganze Anzahl von Artikeln, darunter mehrere von Andrea Speit. Und Andrea Speit begrüßen wir jetzt auch am Telefon dazu. Hallo Andreas.
Einen schönen guten Tag. Hallo.
Einen schönen guten Tag. Du hast auf der einen Seite einen Grundsatztext geschrieben, auf den wir dann gleich auch noch kommen. Es geht um die kulturelle Deutungshoheit in den AfD-Aktivitäten. Und du hast auch über die Schülerinnenkammer Hamburg geschrieben, die ein Interview, was sie dir gegeben hatten, dann doch zurückgezogen haben. Vielleicht kannst du diesen Stand kurz darstellen.
Ja, tatsächlich hat eine Kollegin am vergangenen Sonntag dieses Interview mit dem Landesvorsitzenden der Schülerinnenkammer geführt. Und wie das so üblich ist, wenn man das geführt hat, wird es dann eigentlich nochmal der Person zur Verfügung gestellt. Man kann drüber schauen. Und in dem Kontext ist dann leider geschehen, dass der Text nicht freigegeben worden ist. Und das ist eigentlich an so einem Punkt sehr unüblich, weil dann eigentlich auch klar ist, dass hier die Frage der tatsächlich der Produktion der Zeitung auch ein bisschen in Frage gestellt wird, weil dafür ist extra Platz freigehalten worden an dem Tag und dieses Interview ist auch relativ spät geführt worden. Das hat tatsächlich auch zur Folge gehabt, dass wir dann am Montag eben keinen Beitrag zu dieser Thematik in der Zeitung hatten. Ich hatte zuvor schon einen Text vorbereitet gehabt, den wir zurückgezogen hatten in der Idee, dass ein Interview vielleicht aussagekräftiger sein könnte. Und das ist natürlich dann in dem Sinn auch sozusagen redaktionell etwas unglücklich. Der Hintergrund ist, dass der Landesvorsitzende sich offenbar damals in dem Moment nicht so richtig gut wiedergegeben fand. Das kann ich auch nachvollziehen, weil er wirklich sehr scharf befragt worden ist, nämlich vor allem zu seinem Post, wo es ja darum ging, dass er eigentlich Antifaschismus ja letztlich mit Linksextremismus pauschal gleichsetzte und gleichzeitig auch nochmal explizit sich dagegen aussprach, was er im Übrigen auch dem eigenen Ratgeberheft, was die Schülerkammerin selbst verteilt, er widerspricht. Dort wird er explizit erwähnt, auf, glaube ich, Seite 74, dass man sich sehr wohl antifaschistisch an den Schulen engagieren sollte.
Dieser Post enthält den Satz, Hamburgs Schulen haben keinen Platz für Links- oder Rechtsextremisten. Die Antifa ist gefährlich für unseren Schulfrieden und jede differenzierte Meinungsbildung. Zitiere ich aus deinem Text hier.
Ja, das ist eigentlich, sage ich jetzt mal so ein bisschen vorsichtig formuliert, nichts anderes als die Widerspiegelung der Extremismustheorie, die wir seit Jahren hier auch hinterfragen, weil hier links und rechts pauschal gleichgesetzt wird und die ganzen Differenzierungen und Ambivalenzen überhaupt nicht sichtbar werden. Und genau dieser Argumentation folgt er. Das ist eigentlich auch noch, ich sage es jetzt mal ein bisschen vorsichtig, das ist noch konservativ. Wo es aber heikler wird, ist dann wirklich eben dann nochmal die Formulierung zu Antifaschismus, wo man eigentlich sagen muss, dass wir in der Bundesrepublik gerade wegen dem Nationalsozialismus dort doch längst eigentlich ein bisschen andere Kultur haben. Und hier widerspricht er dem dann auch.
Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie erschreckend zu lesen. Und ich habe jetzt erst kürzlich so halb so davon von der ganzen Thematik erfahren. Es ist tatsächlich so ein bisschen beruhigend, dass die Schülerkammer an sich wenigstens, wie du gerade gesagt hast, sich antifaschistisch positioniert. Das erwarte ich auch von so einer Institution, dass da der Vorsitzende dann aber so etwas postet, ist das natürlich sehr, sehr ärgerlich.
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben den Hinweis bekommen, ich habe das gelesen, konnte das gar nicht glauben, weil man muss einfach mal auf die Webseite der Schülerinnenkammer gehen und dort wird offen gegen die AfD sich positioniert. Dort wird klar gesagt, dieses Hetzportal will man nicht, antifaschistische Aktion, dafür wird geworben. Und umso überraschend war einfach dieser Post. Und ich befürchte, dass da tatsächlich auch innerhalb des Vorstandes, denke ich, dringend eine Debatte geboten ist, mit aller Schärfe, inwieweit ein Vorsitzender sich so weit vorwagen kann, mit eigentlich widersprechenden Aussagen zum gesamten Profil der Schülerinnenkammer und auch, wie gesagt, im Widerspruch befinden zu der Ratgeberliteratur, die vergeben wird. Also da, glaube ich, ist wirklich im Vorstand viel zu klären.
Ja, also es ist schade und das zeigt ja im Grunde genommen, dass halt dann halt nicht nur konservative, sondern vielleicht auch rechte, bis vielleicht sogar rechtsextreme Kräfte dann auf sowas irgendwie Einfluss haben. Weil ich hab schon das Gefühl, dass so dass das halt so ganz klar von der AfD so im gesellschaftlichen Meinungsbild beeinflusst wird. Du hast gerade gesagt, Extremismus allgemein zu kritisieren ist was klar Konservatives, aber dieses, dass man auch ganz klar gegen den Antifaschismus ist, das ist halt was sehr, sehr Rechtes und ich glaube, das ist einfach durch die AfD viel, viel gesellschaftsfähiger und salonfähiger geworden und an so welchen Beispielen sieht man das jetzt, glaube ich?
Also ich werde vorsichtig auf der Frage, inwieweit der Landesvorsitzende sich da so politisch gesamt bewegt. Das kann ich auch gar nicht beurteilen und das möchte ich auch an der Stelle noch gar nicht. Aber tatsächlich ist, glaube ich, dieser Post in dem Kontext des allgemeinen Diskurses zu der Thematik zu sehen. Und da tut mir leid. Ist es tatsächlich so, dass hier Debatten zusammenfallen, auch wenn man es vielleicht anders gemeint hat, auch vielleicht gar nicht sich da bewegt. Aber wir erleben eben einen Kulturkampf von rechts durch die AfD massiv forciert. Und die richtet sich explizit gegen Schule, gegen pädagogische Einrichtungen, gegen soziale Einrichtungen, gegen Demokratiestrukturen, gegen Kulturprojekte, weil sie dort annehmen, dass sozusagen der 68er-Geist vorherrschend sei. Und ich habe ein wenig den Eindruck, dass auch gerade in Hamburg explizit die Schulbehörde da wirklich noch nicht richtig gut aufgestellt ist in dem Eingestehen, dass wir es hier wirklich mit einem Kulturkampf zu tun haben. Und das sollte man nicht unterschätzen. Es geht hier um die Deutungshoheit, wie wir miteinander leben wollen. Und ich kenne Regionen in der Bundesrepublik durch meine Recherchen oder auch durch die Vorträge, wo das mitnichten so ist, dass es so unglaublich starke Solidarität beispielsweise in der Ehrerschule geben würde, sondern dann wäre diese Schule am Pranger gestellt worden durch die AfD und viele hätten eingeschlagen. Es gibt mittlerweile zivilgesellschaftliche Vereine, die so massiv von der AfD durch parlamentarische Anfragen in Bedrängnis geraten sind, dass Bündnispartner abspringen. Und noch viel schlimmer, ich kann das, sage ich mal, ein bisschen anonymisiert sagen, ich kenne das privat aus den Kontakten, die ich habe. Längst ist es auch so, dass Menschen, die dort arbeiten, Angst haben. Und sie haben tatsächlich auch Angst um ihre Kinder. Und das nicht ohne Grund, weil es so schon die Situation gegeben hat, dass beispielsweise in einer Stadt dann eine zivilgesellschaftliche Institution angerufen worden ist. Und dann wurde dem Mitarbeiter gesagt, oh, du hast ja eine süße Tochter, 12 Jahre, die ist ja noch Jungfrau, muss sie ja nicht bleiben. Und dann merkt man eben, es geht hier nicht mehr nur darum, wer diskutiert wann, wo, wie, mal welche Position. Kulturkampf bedeutet eben auch Kampf um die politischen Verhältnisse. Und wir wissen aus der Geschichte, die meinen das ernst. Und ich bin ein bisschen überrascht, wie wenig ernst das in Hamburg genommen wird.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr erschreckend zu hören. Was meinst du genau damit, wenn du sagst, du bist ein bisschen erschreckend, wie wenig ernst das in Hamburg genommen wird?
Na, ich habe den Eindruck, dass man natürlich die großen, tollen Erfahrungen in Hamburg hat, dass beispielsweise die AfD ja kaum Räumlichkeiten findet, um eine öffentliche Veranstaltung zu machen, weswegen sie eben immer in der Bürgerschaft dann ihre Veranstaltungen machen. Und wir haben natürlich die großen Erfahrungen, dass rechte Demonstrationen meistens am Massenprotest der Menschen dagegen in Häkchen untergehen. Und man ruht sich ein wenig darauf aus, aber diskursiv gesehen, glaube ich, sollten wir das nicht tun. Wir haben auch in Hamburg die Erfahrung gemacht, 20% Schildpartei und eben jetzt die Wahlerfolge der AfD. Und mir scheint es ein bisschen so, dass man in Hamburg denkt, naja, das wird sich irgendwie alles beruhigen. Nein, da wäre ich sehr vorsichtig. Andere Bundesländer zeigen, dass dort, wo die AfD in den Parlamenten ist, sich wirklich versucht, nachhaltig, wirkungsvoll Politik zu gestalten in ihrem Sinn. Und das erleben wir ja gerade. Man muss doch wirklich einräumen, dass dieses AfD-Hetzportal, so sehr es kritisiert worden ist, doch schon längst das erreicht hat, was es wollte. Sie bestimmen die Debatte in der Schulpolitik gerade. Sie haben Angst und Schrecken verbreitet. Viele Lehrerinnen und Lehrer wissen nicht, beispielsweise, ob sie noch jemandem sagen können, oh, du hast jetzt hier als Schüler so ein Fuck-AfD-T-Shirt an, ich weiß gar nicht, ob du das hier noch tragen darfst. Das sind genau diese diskursiven Verschiebungen. Oder eben, wo melden sich Menschen denn noch beispielsweise, um etwas kritisch dann anzumerken im Alter des Schulbetriebs, um jetzt nur auf dieser Ebene zu bleiben. Und da möchte ich jetzt niemandem zu nahe treten. Wir sind sehr froh über die vielen Informationen, die wir bekommen haben, in der Thematik beispielsweise. Aber wir haben eben auch erlebt, dass immer gleich gesagt worden ist, oh, aber bitte meinen Namen nicht nennen. Und das kann ich nachvollziehen. Jede Lehrerin, jede Schülerin, die sich jetzt zum Beispiel melden würde, bei der Taz unter anderem, und sagen würde, so und so sieht das bei uns aus, hat mit damit zu rechnen, dass die AfD sich das sehr wohl anschaut und sehr wohl dagegen vorgehen wird, gegen diese Person. Und das ist doch schon etwas. Ja? Das ist nicht nur kulturelle Verschiebung, nicht nur diskursive Verschiebung. Hier geht es wirklich schon darum, wie Menschen verängstigt werden. Und das, glaube ich, ist nicht ganz so in den Köpfen in Hamburg. Da ist man noch so ein bisschen so, wir sind eine rote Stadt, wir sind so gegen Rechte auf der Straße und hier kriegen sie auch kaum Platz. Aber es verschiebt sich trotzdem etwas in Hamburg. Und das muss, glaube ich, deutlicher werden.
Ja, vielleicht da jetzt mal so zusätzlich zu sagen, ist es vielleicht auch so ein bisschen so die Rhetorik, die dann halt von AfD-Leuten ausgeht. Wir haben jetzt über den Mopo-Artikel gesprochen, hier wird nochmal der Wolf zitiert, der halt wie viele andere AfD-Abgeordnete in diesem Kontext oder der Ehre-Sache auch schon gesagt haben, dass extremistische Gruppen an Schulen rekrutieren würden. Das sind halt so Formulierungen, die ja im Grunde genommen eine komplett andere Sachlage darstellen, die dann aber, glaube ich, sehr, sehr oft halt von so konservativen Menschen, Institutionen, Parteien übernommen werden. Und da liegt, glaube ich, auch ein bisschen die Gefahr des Ganzen.
Ja, ich würde es bestärken. Ich habe das eben gerade ausgeblendet, aber das war ja nun gerade auch mit das erste Erschreckende, ehrlich gesagt, an der Berichterstattung zur Ida-Schule, dass wir da wirklich erleben durften, dass auf einmal das Wording der AfD wir in verschiedenen Blättern lesen konnten. Da gab es keine große Distanzierung, keine Reflexionsebene im Text. Gut, im Nachhinein ist das dann zurückgenommen worden und relativiert worden. Aber da sieht man eben auch, wie unsensibel mit der Thematik umgegangen worden ist, wenn man es gutwillig formuliert, böswillig formuliert. Vielleicht hat da jemand einfach auch jetzt mal gesagt, naja, jetzt ist die Situation so, jetzt kann ich das auch mal so sagen, wie ich das in Wirklichkeit denke, weil wir sollten nicht so tun, dass die Medien frei sind von konservativen und reaktionären Kräften. Man hat hier auch ein bisschen den Eindruck, auch da ist das Sagbare und Schreibbare weiter nach rechts verschoben worden. Und das merkt man dann auch. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht zum Beispiel auch in dieser Auseinandersetzung mit zum Tragen gekommen ist. Da muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein mit so pauschalen Aussagen. Aber ich denke, wir sollten es auch nicht ausblenden, dass diese Variante auch möglich ist, dass hier nicht nur unabsichtlich das Wording übernommen worden ist, sondern schlicht und einfach, man denkt das ähnlich. Und dann merkt man eben auch gar nicht, dass man das Wording übernommen hat.
Das sind alles Sachen, die ich auch so im Alltag mitbekomme, jetzt ohne großartig jeden Tag Zeitung zu lesen oder so, aber so ganz alltägliche Diskussionen, die ich führe, wo mir dann gesagt wird, ey, du hast noch nicht so viel Lebenserfahrung, das wird alles gut, es wurde immer alles gut. Und ich stehe dann da und sage irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Gerade auch, ich meine zum Beispiel die Bombendrohung oder so. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass eine Bombendrohung an meiner Schule irgendwie angesagt wird. Und das sind Sachen, die machen mir Angst und dann wird mir irgendwie gesagt, komm runter, alles gut, wir haben doch viel Vielfalt und so, die werden das doch alles gar nicht zulassen, so wurde argumentiert.
Ja, ich bin da auch wahrscheinlich ein bisschen pessimistischer und ich bin auch sehr vorsichtig mit historischen Vergleichen. Gleichzeitig erinnert es mich schon so ein bisschen daran, es gibt einen uralten Film, den ich auch dann irgendwo beim Fernsehen gesehen habe, der heißt, es ist ein Musical Cabaret. Und da beschreibt das Berlin der 20er Jahre. Es ist High Life, alle lieben sich, Geschlechter egal, es ist die Riesenparty. Und im Schatten des Films wird quasi aufgezeigt, wie parallel auf einmal die NSDAP immer stärker wird. Dann gibt es Bilder, oben spielen sie eine witzige Kabarettszene und im Keller werden die Leute schon gefoltert. Und mich erinnert es ein bisschen daran. Ja, ich habe das Gefühl, dass irgendwie so eine Stimmung da ist. Ja, mein Gott, das wird sich schon alles einfangen. Und gleichzeitig habe ich diesen Film im Kopf und habe dann so den Eindruck, das haben die wahrscheinlich damals auch gedacht, ach, die beiden CRC-Leute, die SA-Leute, ja, meine Güte, das wird schon. Und wer weiß, ach komm, müssen die nicht so ernst nehmen. Und die Party lief weiter. Und auf einmal war dann ein Ende mit der Party, muss man deutlich so sagen. Und irgendwie erinnert es mich ein bisschen daran. Also diese Stimmung zwischen, hey, alles ist möglich, und auf einmal wabert da sowas, was sagt, nee, Moment mal, Identität, Blut und Boden, das spielt hier wieder eine große Rolle und das wollen wir auch so, tritt dem entgegen. Und es gibt in diesem Film zum Beispiel eine ganz schreckliche Szene, wo dann die Hauptfiguren an einem Lokal, so Ausflugslokal sitzen und dann Ruhe feiern, ein bisschen was trinken, und dann fängt auf einmal ein kleiner Junge, das ist ein HDJ-Junge, dann an, so ein Vaterlandslied zu singen, ja, und die sitzen da, schmunzeln noch ein bisschen, und auf einmal steht der Rest der Besucher dieser Gastronomie da und steht stramm und sie grölt dieses Lied mit. Und das ist für mich so ein Bild, was ich wirklich bei der aktuellen Debatte öfters einfach wieder bei mir so hochkommt. Ja, dieses, man sitzt da und denkt, hey, das kann doch alles nicht wahr sein, und auf einmal ist die Mehrheit doch genau so schlimm, wie man es befürchtet hat.
Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich eine Sache, die die Leute so ein bisschen halt wirklich nicht ernst nehmen, weil so das allgemein gesellschaftliche Bild von der AfD, jetzt so in linksliberalen, alles so von Grüne, SPD, auch ja CDU-Region, ist ja relativ negativ, und auch deren politische Macht ist jetzt nicht unglaublich groß. Sie ist natürlich da, und man darf sie nicht unterschätzen. Aber ich glaube, das machen viele Leute, die sagen sich so, ach, das ist jetzt irgendwie eine Partei, die mal so ein bisschen Aufwind hat, alle machen sich über die lustig, oder alle, die ich kenne, machen sich darüber lustig. Das kann man nicht wirklich ernst nehmen, aber die politische Macht, die sie jetzt ja irgendwie schon haben und die sie ja auch irgendwie ausnutzen, und die gesellschaftliche Beeinflussung, die sie auf viele, viele Menschen haben, die ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Und ja, kann im Kleinen und im Großen, glaube ich, in sehr, sehr viele schlimme Sachen resultieren.
Also ich habe jetzt natürlich dieses Extrembeispiel dann auch Nationalsozialismus dann sozusagen an die Wand gemalt. Und natürlich ist das wirklich als Extrembeispiel gemeint, aber mir ging es mehr um diesen Prozess, und da bin ich halt so ambivalent. Ja, und ich finde ja zum Beispiel auch, dass wirklich Neonschwarz, das in ihren Liedern gerade in der aktuellen CD zum Beispiel auch sehr gut einfängt. Ja, diese Ambivalenz, hey, einerseits funktioniert hier ganz viel ganz toll, und gleichzeitig merkt man, dass viele Leute das, was wir gut finden an Leben, an Lebensvariante, massiv hinterfragen, im negativen Sinne etwas komplett anderes wollen. Die wollen keine plurale, libertäre Gesellschaft. Ja? Und da, glaube ich, muss man sich bewusst machen, das sind so ca. 20% mindestens in der Bundesrepublik, empirisch erfasst schon seit etlichen Jahren. Und mit der AfD haben sie jetzt endlich, und das ist die Kraft, die sie auch spüren, jetzt endlich eine parlamentarische Struktur. Wir wissen das aus empirischen Untersuchungen, dass es schon um die 20er Jahre herum diese Zahlen gegeben hat zwischen rechtsextremen Menschen mit ca. 10% Einstellung und rechtspopulistischen Menschen mit ca. 20% Einstellung. Man hat damals ein bisschen anders gefragt, aber die Tendenz ist eigentlich bis heute geblieben. Und es war eigentlich historisch gesehen nur eine Frage der Zeit, wann das aktuell wieder hochkommen könnte. Und das, glaube ich, ist, wo man sich wirklich auch hart drauf einstellen muss. Das ist ein Personal, das weiß genau, was es politisch will und was es ablehnt. Und ich habe ein wenig den Eindruck, wir denken immer noch, ach, das sind so ein paar desorientiert, die sind so ein bisschen orientierungslos, ein bisschen Bildungsarbeit, ein bisschen Arbeit, ein bisschen Freizeitangebote, dann wird das schon. Nein, das wollen die nicht. Die wollen eine andere Gesellschaft, und das muss man auch deutlich herausarbeiten.
Ja, so wurde mir das auch argumentiert, dass die AfD ja gar keinen Inhalt hat, und dass, sobald es irgendwie ernster wird, dass alle schon begreifen werden, dass diese Partei so keine Substanz hat und nicht fördernd für die Gesellschaft ist. Aber irgendwie bewegt sich dann die Tendenz doch in die andere Richtung. Und mittlerweile hat die AfD ja irgendwie diesen Status erreicht, dass sie eine ganz normale Partei ist. Und irgendwie, ich meine, das war Thies Rabe wieder, der gesagt hat, dass wenn man eine politische Debatte führt, dass man alle Parteien einladen muss, und rechtfertigt dann dieses, ich weiß nicht mehr, auf welcher Schule war das, als sie da diesen AfD-Typen eingeladen haben als Experten.
Helene Lange Schule war das.
Genau, ja. Dass er das damit rechtfertigt, und das wird dann einfach so hingenommen, und der Großteil kritisiert das nicht.
Das war ein ganz, ganz schreckliches Ereignis, eigentlich einen AfD-Abgeordneten als Extremismus-Experten für eine Diskussion in eine Schule einzuladen. Das ist ja schon fast skurril.
Und dann zu sagen, alles ist gut, wir sind hier Kulturvielfalt und so.
Ja. Und das im so liberalen roten Hamburg. Das, also da hast du schon recht mit dem, was du am Anfang gesagt hast, zu so der Rolle von Hamburg in dem Ganzen. Ja.
Na, ich habe mich in dem Fall wirklich gefragt, was ist da eigentlich in der Schulbehörde bzw. in der Senatskanzlei los gewesen. Das war ein relativ komplizierter Prozess. Man muss ja auch sagen, dass der Pressesprecher anfänglich tatsächlich, ja, man kann es nicht anders sagen, in Häkchen nicht so ganz genau die Wahrheit gesagt hat bei Presseanfragen. Und dann ist ja eben doch rausgekommen, dass die Staatskanzlei gefragt hatte, wer der Interesse daran. Alexander Wolf von der AfD hat sich eben gemeldet und ist dann tatsächlich einfach so weitergereicht worden. Und das ist wirklich deswegen so explizit überraschend, weil man muss auch bei der AfD schauen, wer ist da wer, wo bewegt er sich oder die. Aber Alexander Wolf ist nun wirklich ein weit rechts außen, er ist alter Herr einer rechtsextremen Burschenschaft. Und ihn dann als Experten zu Extremismus loszuschicken, das könnte man, wenn er vielleicht mal aufsteigt, eventuell mal machen. Das sehe ich bei ihm allerdings nicht. Tatsächlich ist das eklatant gewesen. Und da merkt man eben auch, was ich so ein wenig meinte mit, man ist dann noch gar nicht so darauf vorbereitet, wie man genau mit diesen Strukturen und mit diesem ähnlichen alten, neuen Phänomen umgehen sollte. Und mir scheint auch ein wenig, ohne jetzt da jemanden groß nahe treten zu wollen, dass hier offensichtlich eben auch die Diskussion interner Art auch einfach ein bisschen zu einfach geführt werden. Also man kann eben nicht sagen, die AfD ist so und so, sondern man muss eben ganz genau gucken. Und da muss man vielleicht auch ganz direkt entscheiden. Und so pauschal zu sagen, ja, sie ist im Parlament, deswegen wird sie einfach behandelt wie jede andere Partei. Da muss man auch wirklich ganz höflich sagen, nein, diese Partei ist nicht wie jede andere Partei. Diese Partei will etwas grundsätzlich anderes. Sie hinterfragt den Parlamentarismus, sie hinterfragt die demokratischen Strukturen und wir können einfach auch mal über den eigenen nationalen Tellerrand gucken und dann sehen wir gerade, was in Österreich los ist. Dort erleben wir die Demontage der Arbeits- und Sozialrechte zum Beispiel durch eine rechtskonservative Bundesregierung. Und da merkt man dann eben auch, dass sie wirklich das nicht nur sagen, sondern sehr wohl doch Antworten haben. Die gefallen uns vielleicht nicht, halten wir vielleicht für falsch und halten wir vielleicht auch für irre. Aber tatsächlich, sie haben ein Gesellschaftsmodell, das unserem entgegenspricht. Und das muss herausgearbeitet werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, was dort in der Behörde passiert ist, außer zu sagen, ja, Neutralitätsgebot und Gleichheitsgrundsatz. Das ist nicht der richtige Ansatz, um solche Figuren wie den Typ Wolf, nenne ich das jetzt mal, in irgendeiner Weise gerecht werden zu können und der politischen Auseinandersetzung gerecht zu werden. Also ich glaube, da müssen wir viel, viel mehr uns inhaltlich auseinandersetzen mit den Positionen der AfD und den Personen. Und ich habe auch immer den Eindruck, es wird permanent über die AfD berichtet, aber so richtig inhaltlich in eine konfrontative Auseinandersetzung, da würde ich mir doch von allen, also uns selbst auch betreffend, einfach viel mehr Tiefe wünschen.
Ja, diese Techniken und so, die Taktiken der AfD, das sind Themen, die ich im Alltag ziemlich selten höre. Also Kritik, ja, das stimmt. Aber genau dieses Verbreiten und dieses Hinterfragen von Strukturen und so, das ist gar nicht irgendwie Thema. Und das finde ich schade und das muss man mal anbringen.
Ja, und was vielleicht da auch sehr, sehr interessant ist, gerade bei dieser Schulen, Debatte, also ich bin klar dagegen, dass die AfD als absolut rechtsextreme Partei an irgendwelchen Schulen eingeladen wird, um halt eine Plattform zu bekommen. Aber bei vielen Leuten, und da sind wir jetzt wieder beim Thema, die AfD wird irgendwie, oder die Gefahr der AfD wird verharmlost. Bei vielen Leuten ist halt das dann so im Zusammenspiel mit so einer Art, ich weiß auch nicht, Demokratieverständnis, was dann halt irgendwie sagt, ja okay, man muss ihnen aber trotzdem eine Stimme geben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gefährlich. Und das sorgt halt dafür, dass sie immer mehr auch im öffentlichen Raum geduldet werden, an Schulen geduldet werden. Ich hatte an meiner Schule ziemlich viele Diskussionen mit Lehrern darüber, die halt gesagt haben, natürlich mögen sie die AfD als Partei nicht, aber sie nicht zu Wort kommen lassen wäre undemokratisch. Und das finde ich halt sehr, sehr schwierig, weil das resultiert dann in Thies Rabe, der dann Extremismus beauftragt ist. Und das resultiert darin, dass du ja letztendlich Nazis hast, die offen in der Gesellschaft geduldet Sachen sagen können, die eigentlich fernab von unserem Demokratie- und Gesellschaftsverständnis sind und die auch ganz klar antidemokratisch sind. Also die AfD ist, finde ich, eine absolut antidemokratische Partei.
Also ich Ich versuche das nochmal zu konkretisieren, auf dem, wie ihr das gerade eben genau beschrieben habt. Also ich meine damit zu konkretisieren, was ich gesagt habe. Man muss einfach sich mal ein bisschen, sag ich mal, genauer mit diesen Strukturen der Personen auseinandersetzen und deren Ideologie und nicht solche pauschalen Ansätze fahren wie Neutralitätsgebot beispielsweise oder Gleichheitsgrundsatz, alle Parteien müssen entsprechend gleich behandelt werden. Nein, da ist viel, viel mehr Spielraum. Anders gesagt, dort, wo es nicht rechtlich geboten ist, braucht man ihnen kein Forum bieten. Wenn eine Schule ihn nicht einlädt, wird einfach nicht eingeladen. Punkt. Eine Schule muss kein AfDler einladen. Das ist anders beispielsweise bei einer Bundeszentrale für politische Bildung. Wenn sie ein Forum machen will, zum Beispiel zur Europawahl, dann müssen natürlich alle kandidierenden Parteien, bis auf rechtsextreme Parteien und AfD gilt noch nicht als rechtsextrem, mit eingeladen werden. Die dürfen es nicht anders. Das ist auch legitim. Aber da, wo es, sage ich mal, Spielraum gibt, würde ich mir einfach wünschen, dass dieser Spielraum genutzt wird und nicht der Raum genutzt wird, der AfD Tür und Tor zu öffnen, also eben Alexander Wolf dann in die Schule zu schicken, um es mal so plakativ zu benennen. Und ich glaube, das ist irgendwie, wo ich so ein bisschen überrascht bin, weil es ist ja nun nicht so, dass die AfD jetzt gerade erst da ist, sondern wir sind mittlerweile schon etlichen Jahren der Auseinandersetzung und tatsächlich eben auch europaweit gesehen hätte man auch gucken können, wir haben andere Länder mit diesem Phänomen gekämpft und sich damit auseinandergesetzt, hätte man schon schauen können und da scheint es mir eben, da hat man zu wenig geschaut, um sich darauf vorzubereiten, die Auseinandersetzung der AfD kreativer zu gestalten als so pauschal Pi mal Daumen und so weiter, wie mir das gerade so in Hamburg vorkommt. Und das, denke ich, ist ein zentraler Punkt, dass man hier wirklich guckt, was ist möglich, um diese Partei, die eben keine Partei ist wie alle anderen Parteien, in ihre Schranken zu weisen. Und ich sage das so deutlich und ich glaube, ich bin da auch nicht der Einzige, weil viele auch einfach im Kopf haben, was mit Josef Goebbels als Reichspropagandaminister lachend immer wieder gerne betont hat, der sich amüsiert hat darüber, dass die Demokratie in die Waffen gegeben hat, die Demokratie abzuschaffen. Und ich denke, das sollten wir nicht vergessen.
Ich schalte mich mal ein mit zwei Bemerkungen. Einmal hören wir Baugeräusche. Ich weiß nicht, ob du das auch bei dir hörst, Andreas. Hier über uns im Gebäude der Fabrik wird mächtig gehämmert und gezimmert. Das vielleicht zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer.
Nein, ich höre die nicht.
Okay. Wir haben von dir mal gehört, vor gar nicht langer Zeit, vor 2-3 Wochen, dass das Beispiel der Ida-Ehre-Schule, die als Schule, als ganze Schule, Schulleitung, LehrerInnen, SchülerInnen, auch die Angestellten dort, eine solide Position abgegeben haben zu den Attacken der AfD und zur Betonung ihres Antifaschismus, dass sie damit ein Beispiel auch gezeigt hat, ne? Genau in dem Sinne, wie du sagst, nämlich sehr deutlich, sehr handfest sich dem gestellt hat, sie betont, eine antifaschistische Schule zu sein. Und auch über Hamburg hinaus hat dieses Beispiel gewirkt, wie du gesagt hast, nämlich all diejenigen, die als Einzelne betroffen sind von solchen Denunziationen, haben sich sehr gestärkt gefühlt.
Also danke, dass du das nochmal einwirfst. Das ist ja auch gerade, warum, glaube ich, die Auseinandersetzung so hart geführt wird in Hamburg, weil hier dann eben auch, habe ich eben gerade allgemein gesagt, dass mir das zu wenig geführt wird, aber in dem Fall merkt man wirklich, wie unglaublich stark sich die Schule positioniert hat, wie unglaublich stark auch aus Schülerinschaft, Lehrerinschaft, man auch sieht, wie stark die Solidaritätsbewegungen dazu sind. Da habe ich zum Beispiel das Gefühl, die Schulbehörde scheint irgendwie noch nicht so ganz zu wissen, wie hart der Kampf wirklich läuft. Da scheint man aber längst es geahnt zu wissen, um was es hier wirklich geht. Und man hat ja auch gerade in den letzten Tagen verschiedene Solidaritätserklärungen erleben können von Schülerkonferenzen und Schulkonferenzen, wo dann tatsächlich eben auch nochmal dieser Schule eben der Rücken gestärkt worden ist. Und ich glaube, das ist dann auch bei allem, was ich eben gerade so kritisch bemerkt habe, ein unglaublich positiver Effekt. Und tatsächlich, das hatte ich da gesagt gehabt, ich war zu der Zeit auf Lesereise, wo das hochgekocht ist und das war wirklich überall Thema. Und es lag, glaube ich, auch daran, weil hier eine Schule gesagt hat, Moment mal, wir lassen uns nicht einschüchtern. Im Gegenteil, wir gehen mal sofort in die Offensive. Und ich glaube, das hat vielen anderen Institutionen im Bildungsbereich wirklich Mut gemacht. Also zumindest so habe ich es erlebt, dass die Personen dann sagten, Mensch, geht ja doch anders. Die meisten knicken offensichtlich ein und ducken sich. Also eigentlich die erste Reaktion der Schulbehörde ist wahrscheinlich so typisch, oh Gott, man hört auch was Kritisches, oh je, da könnte was schiefgelaufen sein, schwupp, rennt man in die Schule rein und entfernt Antifa-Sticker. Das scheint offensichtlich so eher so der gängige Sound zu sein, die gängige Reaktion zu sein. Und darum war es so erfrischend, dass eben so Hilf und so unglaublich offensichtlich bundesweit ausstrahlend, dass eine Schule gesagt hat, Moment mal, mit uns hier aber nicht. Und wir wissen auch, wo wir stehen und wir wissen auch, warum wir da stehen. Und ich glaube, auf der Ebene hat die AfD an diesem Punkt auch wirklich inhaltlich verloren.
Ja, definitiv. Es wurde ja beschrieben, dass der Boomerang jetzt zurückkommt zur AfD. Das fand ich eine ganz gute Beschreibung. Und es gab sehr viel Unterstützung für die Irre. Es gab aber auch einige Leute, denen das sozusagen die Augen geöffnet haben, die sich dann inhaltlich nochmal viel mehr mit dem Thema beschäftigt haben und dann so auf einem anderen Stand gekommen sind. Also es hat auch nochmal Aufklärungsarbeit geleistet. Und da finde ich jetzt wichtig, dass wir diese Welle nutzen und nochmal mehr daraus machen und nicht sagen, die Irre hat das gut gemacht, schön, sondern da jetzt nochmal den nächsten Schritt zu gehen.
Ja, und die Auseinandersetzung weiter suchen. Ich habe eben tatsächlich sehr pessimistisch die Auseinandersetzung skizziert. Aber das sind natürlich so positive Leuchtfeuer. Und ich glaube auch, dass man beides in betrachten muss. Aber wie gesagt, ich neige auch dazu, dann an den Stellen schon zu sagen, Moment mal, wir sollten es auch nicht schön reden, aber wir sollten hervorheben, was schön läuft. Und ich glaube, das fehlt uns manches Mal auch. Und gerade das hat die Schule einfach gemacht. Und auch die Solidaritätsaktion von Demonstrationen bis Erklärungen und. Ich glaube, das hat ziemlich deutlich auch gezeigt, dass zumindest in dem Bereich gesellschaftlich gesehen ich auch den Eindruck habe, dass viele sagen, es reicht. Ja, also dass man in den Schulen merkt, von Schülerschaft bis Lehrkörper, dass sie sagen, es reicht. Wir lassen uns hier nicht von der AfD weiter drangsalieren. Wir gehen ein Häkchen auf die Straße und wir sagen, jetzt ist Feierabend.
Vor allem muss man daraus auch so ein bisschen, oder muss man sich gesellschaftlich so ein bisschen die Konsequenz ziehen, die viele jetzt allgemein schon über die AfD haben, andere noch nicht. Da ist ein Punkt, an dem die AfD ganz klar sehr viel politische Macht irgendwie über eine Schule, über auch eine Institution hat. Also die Schulbehörde hat sich ja ziemlich, ich sag mal, von Karren spannen lassen und das einfach so gemacht. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen was auch in einigen Menschen bewirkt. Wir haben so ein bisschen über Verharmlosung von der AfD und so gesprochen, so in dem Kontext.
Ja, ich glaube, das ist wirklich klassisch dialektisch. Ja, also in dem Fall hat es einen massiven Angriff gegeben. Er ist unglaublich souverän abgewehrt worden und man merkt die Nachwirkungen. Und man merkt dann eben auch, wo steht wer, wie steht man da, was ist noch zu tun, wie muss man sich weiter positionieren. Und mir scheint es auch, dass zumindest wirklich, nachdem ich das so negativ beschrieben habe, gesamtgesellschaftlich, dass zum Beispiel in Hamburg in dem Schulbetrieb auf alle Fälle irgendwie gerade eine ganz große Debatte am Laufen ist, wo es darum geht, wie wirkt man einer antidemokratischen bis teilweise verfassungsfeindlichen Partei entgegen. Und das, glaube ich, hat die AfD unterschätzt. Sie denkt gerade vielleicht, ja, wir sind erfolgreich, wir sind regelmäßig jetzt mit dem Thema in den Medien, sie bestimmen den Diskurs, das ist auch der Fall, aber mehr und mehr gehen ihre Inhalte gegen sie. Und das, glaube ich, wird auch ganz gut mittlerweile transportiert.
Das spiegelt sich auch im Unterricht so wieder. Also wir behandeln jetzt genau solche Themen viel intensiver.
Ja, ich denke auch, dass wir sowieso leider auch uns auf eine viel, viel längere Debatte einstellen müssen, als man vielleicht das in manchen Kreisen gedacht hat, nach dem Motto, ach ja, das ist ein Protest, das wird irgendwie wieder gehen und dann ist man das los. Nein, ich glaube, das stimmt wirklich, der Satz, sie sind gekommen, um zu bleiben. Und man kann das alleine schon mal ausrechnen, sind in allen Landtagen und im Bundestag, da kann man schon mal ausrechnen, selbst wenn sie sich unglaublich zerstreiten sollten, wie unglaublich präsent sie in der parlamentarischen Ebene sein werden. Und man darf nicht vergessen, es gibt die Bundesstiftung, es gibt Regionalstiftungen, sie haben enorm viel Geld dadurch. Und auch das wird sich alles nachhaltig auswirken. Das ist nicht so, dass wir vielleicht mal eine Legislaturperiode AfD haben und dann hat sich das erledigt, sondern ich befürchte, es wird nachhaltig auf einer ganz anderen Ebene neue harte politische Auseinandersetzungen mit sich führen, egal ob es Richtung Streit in der AfD gibt oder nicht.
Vor allem hoffe ich zumindest, dass der Diskurs oder alles, was da jetzt noch draus kommt, sich auch ein bisschen weiter gegen das Petzportal richten wird und dass da jetzt nochmal ein bisschen mehr passiert, weil das ist ja im Grunde der Grund, warum sowas passieren kann. Und ich finde, also irgendwie ein Denunzierungsportal zu haben, ist, finde ich, irgendwie schon antidemokratisches schafft ein Klima der Angst und dass Leute das vielleicht ein bisschen ernster nehmen und da wirklich auch so eine Gefahr daraus mehr erkennen, das hoffe ich mir so ein bisschen. Und so ein bisschen langfristig auch die Schließung davon.
Ja, ich habe auch in dem Zusammenhang den Eindruck, man denkt immer so ein bisschen, ach, das ist so eine kleine Geschichte. Es ist aber eingebettet, und das hatte ich versucht gehabt, beispielsweise in einem Taz-Text zu skizzieren, dass dieses Klein-Klein, wie es so wirkt, hier ein Hetz-Hetz-Portal, hier eine kleine Anfrage, dort eine kleine Anfrage, hier und da nochmal eine Pressemitteilung, das ist eingebettet in einer großen Gesamtstrategie der AfD gegen den Schulbetrieb, so wie er ist. Und das muss man deutlich werden lassen. Das ist eben nicht so eine Sache von, ach, da hat einer mal eine Idee gehabt und dann machen sie das ein bisschen. Nein, das bettet sich ein in ihrem Kampf wirklich um eine kulturelle Hegemonie. Und das muss man auch so wahrnehmen. Und das wirkt immer so klein, ja? Man denkt immer, ach Gott, nur eine Pressemitteilung, was soll das? Eine kleine Anfrage, ach Gott, dieses Hetzportal. Nein, alles greift einander und alles ist strategisch ausgerichtet. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo ich wirklich ein bisschen das Gefühl habe, das ist noch nicht so ganz klar. Dass es wirklich hier eine Kampagnenpolitik ist, die eben beispielsweise hier den vermeintlich 68er-Geist aus den Schulen herausjagen will. Und da muss man auch wirklich mal sich vor Augen halten, was das im Übrigen heißt, was für Schulen die sich dann so vorstellen. Und da muss man auch sagen, das hat auch nicht mehr viel mit Demokratie zu tun. Das erinnert mich eher an 50er-Jahre, was man in schrecklichen Filmen darüber sehen konnte oder in Büchern lesen konnte von Betroffenen, die in solchen Schulen und Institutionen groß geworden sind.
Ja, also ich kann das vielleicht auch nochmal mit der Angst unterschreiben, mit der Angst dahinter unterschreiben. Also meine Mutter ist Lehrerin und wenn ein Schüler fragt irgendwas über die AfD, sie weiß nicht, wie sie sich verhalten soll. Sie weiß nicht, wie sie antworten soll. Das hat sie mir so erzählt und das zeigt einfach nochmal ganz klar, das ist leider auch, ja eben dieses Petz-Portal eben auch Auswirkungen hat, so auf Lehrer, Lehrerinnen, so, das ist...
Ja, ich wollte das jetzt nicht so direkt sagen, aber danke, dass du das jetzt auch nochmal so explizit benennst. Ja, genau das ist zum Beispiel mir auch schon ganz oft angetragen worden. Und am Anfang in Häkchen nur in Ostdeutschland. Und darum ist, glaube ich, jetzt die Auseinandersetzung in Hamburg auch so entscheidend, weil hier jetzt wirklich in Westdeutschland exemplarisch in Hamburg diese Auseinandersetzung geführt wird. Und selbst hier in diesem Hamburg, ja, mit Rot-Grün, ist eben so eine Stimmung schon da. Und das sagt doch schon einiges über eine kulturelle Verschiebung. Und ich befürchte, ich kann mich da immer nur wiederholen, ich befürchte, das ist nicht so ganz klar. Es geht hier wirklich nicht um Kleinigkeiten, sondern es geht hier wirklich um einen grundsätzlichen Angriff auf Bildungsinstitutionen, ihren Charakter, ihrem Wesen und ihrem Grundverständnis. Und ich bin mir nicht sicher, und das auch wenn ich das jetzt wiederholt sage, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich schon allen so bewusst in der Öffentlichkeit da ist, dass man es hier eben nicht nur mit so ja ein paar Extremen zu tun hat, die mal ein bisschen auffällig sind, sondern das ist wirklich wesentlich mehr. Und ich kann wirklich nur immer wieder betonen, lasst uns mal nach Europa schauen und dann sehen wir auch, wie dort sich rechtspopulistische Strukturen über Jahre mit Auf und Abs eben dann doch fest etablieren konnte. Also ich weiß nicht, wie lange die FPÖ im Laufe der Zeit immer wieder mal als sterbende Partei beschrieben worden ist. Unter anderem, weil eben der Bundesvorsitzende sich totgefahren hatte, dachte man schon, die FPÖ würde es nicht mehr geben. Oder. Und was erleben wir? Sie ist Regierungspartei. Und tatsächlich gestaltet sie mit einer willigen konservativen Partei Österreich um. Und das betrifft alle Sozialeinrichtungen, alle Bildungseinrichtungen und auch alle Sicherheitsstrukturen im Übrigen, wo man dann auch sieht, die reden eben nicht nur, wenn sie an der Macht sind, sondern die machen dann wirklich das, was sie auch vorher angesagt haben.
Okay, das ist sehr interessant. Ich hätte noch mal eine kleine Frage zu einer Sache, die du, oder einem Wort, was du vorhin gesagt hättest. Kulturelle Hegemonie. Kannst du das vielleicht ganz bisschen genauer erklären oder was dazu sagen? Weil das finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema.
Ja, Entschuldigung, das habe ich tatsächlich nicht eingefangen, das Wort. Dahinter verbirgt sich der Gedanke, den Alain de Benoist, ein führender Neurechter-Theoretiker aus Frankreich, entwickelt hat. Und der hat sich leider auf Antonio Gramsci bezogen, einen marxistischen Theoretiker, der unter anderem an den Folgen der Inhaftierung in den faschistischen Kerkern von Mussolini gestorben ist. Und Antonio Gramsci hat die Idee entworfen, bevor man die Machtverhältnisse in Frage stellen kann, muss man die Denk- und Verhaltensmuster der Menschen sozusagen beeinflussen, dass sie von sich aus sozusagen dann das System in Frage stellen. Und dann würde ein System in sich zusammenbrechen, wenn sozusagen die Deutungshoheit des Staates verloren geht. Und tatsächlich, das entwirft schon Mitte der 80er Jahre Alain de Benoist in dem Buch Kulturrevolution von rechts für die rechte Szene. Das Buch ist mittlerweile bei einem neurechten Verlag neu aufgelegt worden, mittlerweile auch leider in dritter Auflage schon. Da merkt man, wie zentral dieses Buch ist. Und in diesem Buch wird eben entworfen, dass tatsächlich man eben die kulturelle Hegemonie erlangen muss, um dann eben die Machtfrage stellen zu können. Also quasi im vorpolitischen Raum werden die Machtverhältnisse delegitimiert und das hat zur Folge, dass dann sozusagen auch die Macht in sich, der Staat in sich zusammenfällt, weil keiner mehr diesem Staat sozusagen legitim gegenübersteht. Es gibt einen großen Unterschied, das sollte man vielleicht auch erwähnen. Antonio Gramsci hatte gehofft, dass es quasi aus der Bevölkerung heraus passiert. Die neue Rechtentheoretiker setzen da mehr auf die gesellschaftlichen Eliten, um nur eine Differenzierung zwischen dem marxistischen Theoretiker und dem Neurechtentheoretiker zu benennen. Und was bei Alain de Benoist auch nochmal deutlich wird, tatsächlich betont er in dem Buch auch gleich, dass es ihm vor allem darum geht, dass man den Liberalismus angreifen muss. Das ist ideengeschichtlich keine Überraschung. Sie beziehen sich alle auf die konservative Revolution der 20er, 30er Jahre, die auch schon formuliert haben, dass am Liberalismus die Welt zugrunde geht. Also in dem liberalen Gedanken, dass quasi jeder Mensch sozusagen alleine entscheiden kann, wie er glücklich werden möchte, wie er leben will, welche geschlechtliche Orientierung er haben will. All das ist begrifflich damit gemeint. Und das betont Alain de Benoist ziemlich deutlich. Und da wird auch nochmal etwas anderes deutlich. Es gibt leider ja auch so eine Diskussion, dass die neue Rechte eine Replik wäre, letztlich auf die neue Linke und letztlich auch die Linke sozusagen dann eben auch verursächlich wäre für das, was wir heute jetzt als neue Rechte erleben. Das stimmt total, ehrlich gesagt, nicht. Die neue Rechte hat sich in der Kritik an dem damaligen Konservatismus, der ihnen als Demutskonservatismus viel zu moderat gewesen ist beispielsweise, entwickelt. Sie hatten einfach mehr gehofft, dass der Konservatismus klare Positionen gegen die 68er-Bewegung europaweit sich positionieren würde. Das tat er nicht. Und das haben sie dann dem Konservatismus vorgeworfen. Also es ist mitnichten, wie leider in manchen Büchern gerade so verhandelt wird, mitnichten also sozusagen eine Reaktion auf 68, sondern es ist eine Reaktion auf das in ihrer Logik gesprochen Versagen des Konservatismus.
Vielen Dank für diesen Exkurs, das war sehr, sehr interessant. Ich habe noch eine kleine Verständnisfrage mit Neuer Linke. Ist damit so die 68er-Bewegung diese Zeit gemeint oder geht das noch weiter davor?
Ja,
oder?
Also verkürzt gesagt ja. Also das ist sozusagen so eine Art Wortspiel, die Neue Rechte hätte sich entworfen anhand der Neuen Linken. Dass die Linke da viel traditioneller gewesen ist und, wird da auch nicht wahrgenommen. Also, dass wir von der Linken dann reden, ist eh schon schwierig. Wir müssen von den vielen linken Bewegungen dann sprechen in der Zeit. Und auch heute eben, das sind ja auch wesentlich unterschiedliche Strukturen, als wenn sozusagen, ich sage jetzt mal ein bisschen polemisch in der AfD-Logik, wo ja auch irgendwie alles 68 rot-grün versifft ist. Ja. Das ist natürlich auch ein Feindbild, was dort gemalt wird.
Ich schaue mal in die Runde und ich glaube, die Fragen waren soweit erst einmal beantwortet, Andreas. Ich möchte aber nochmal auf dein Buch dich bitten zu verweisen. Dein aktuelles Buch, mit dem du neulich auch auf Lesereise warst und wahrscheinlich auch immer wieder mal unterwegs bist. Das Netzwerk der Identitären aus wichtigem praktischen Grunde, da kommen wir dann gleich danach nochmal zu.
Ja, tatsächlich beschreiben wir da unter anderem eben Strategien und ideologische Kontexte, wo die identitäre Bewegung für uns eben die Pressure Group dieser gesamten Bewegung ist, die durch provokante Aktionen im Versuch, Debatten zu forcieren oder anzustoßen. Aber sie sind eingebettet und darum eben das Netzwerk, eben in einem Netzwerk, wo die AfD das parteipolitische Gravitationsfeld für sie alle ist, aber beispielsweise das Kompaktmagazin eines der publizistischen Anheizer ist oder eben auch beispielsweise eben 1% für unser Land als ein Verein, der Geld für die Bewegung zusammelt. Alleine 40.000 Unterstützer wollen sie haben, die dann sozusagen eben die atmosphärischen Anreize auf der Straße sind. Da sie dann solche Projekte wie 1%, wie die Identitären beispielsweise mitfinanzieren.
Kannst du noch kurz so die praktischen Details zu dem Buch, wie teuer ist das, wie viele Seiten, wo ist das zu kaufen, welcher Verlag hat das rausgegeben und so nennen?
Oh je, ich glaube, wir sind um die 200 Seiten geworden und es ist beim Christoph Links Verlag erschienen und kostet 18 Euro.
Also kleiner Literaturtipp am Rande, so nach der Erschöpfung aller Abi-Arbeiten nochmal so ein Self-Going-Modus-Text.
Ja, wir haben bei dem Verlag, wenn ich das mal so sagen darf, mal die Anweisung bekommen, weil wir sehr viele Bücher bei diesem Verlag mittlerweile machen durften, der immer sagt, man muss das Buch in der Bahn, in Bade und in der Badewanne lesen können. Und ich glaube, diesen populärwissenschaftlichen Stil haben wir hinbekommen.
Okay. und du hattest jetzt ja kurz mit einem Satz gerade noch erwähnt, auf der Straße hier in Hamburg, mit der einigermaßen festen Konstituierung im Parlament, haben Sie gleichzeitig ein Problem auf der Straße, jedenfalls im inneren Innenstadtbereich, also etwas über den Innenstadtrahmen hinaus, sieht schon wieder anders aus. Sie wollen die Straße erobern und dafür gibt es diese Merkel-muss-weg-Aktivitäten und jetzt heißen die Michel-Wache auf, glaube ich, keine Ahnung. Mhm. Es wird geneckt. So. Und das soll hier in Hamburg am Sonntag auf ein neues probiert werden. Ihr habt schon auch gesagt, darüber wollen wir heute noch sprechen. Legt mal los, vielleicht.
Ja, scheint er gerne alle am Hauptbahnhof 11 Uhr am Sonntag, diesen Sonntag.
Ja, und ansonsten um 13 Uhr am Dammtor, da ist dann halt die Nazi-Kundgebung und da gibt es natürlich eine große Gegendemo. Ja, vielleicht nochmal inhaltlich, ist natürlich sehr, sehr erschreckend, dass es jetzt wieder losgeht. Letztes Jahr gab es halt auch die Merkel-muss-weg-Montags-Demos und die waren dann irgendwann zu Ende und man hat sich fast irgendwie gefreut, dass sie wahrscheinlich nie wiederkommen. Jetzt sind sie leider wieder da. Naja.
Ja, ich denke, der Sonntag wird so sein wie bei den vielen anderen Tagen, wo sie aufgelaufen sind. Wir werden einfach mehr auf der Straße sein und ihnen die Party versauen.
Ja, das auf jeden Fall.
Deutlich mehr. Jetzt nach der kleinen Winterpause.
Ja, also es ist natürlich, also es ist nicht nur, es ist quasi doppelt schade, dass sie wieder da sind. Nicht nur, weil sie allgemein da sind, sondern weil sie wieder am Dammtor sind, was natürlich sehr, sehr nah an dem Kriegsdenkmal ist, was natürlich irgendwie für uns immer sehr, sehr, sehr ärgerlich, oder für mich zumindest irgendwie sehr, sehr ärgerlich ist, das Kriegsdenkmal, was da am Dammtor ist. Das hatten sie letztes Jahr schon ein paar Mal geschafft. Ein paar Mal waren sie auch am Jungfernstieg, glaube ich. Naja, ist vielleicht irgendwie interessant zu erwähnen und interessant, wie sich das dann so entwickelt. Und ich bin auch ehrlich gesagt interessant, wie viele Leute dann da wieder von den Rechten auflaufen werden, weil letztes Jahr war es so, dass bei den letzten Demos, also den letzteren, immer weniger Leute gekommen sind, die einen deutlichen Ablauf hatten von Menschen. Und ich hoffe natürlich, dass sie mit so wenig wie möglich da starten werden. Aber es wird sich alles Sonntag zeigen.
Ja, das Hamburger Bündnis hat ja gegen Rechts hat ja schon explizit herausgearbeitet, dass man es mit den gleichen Organisatoren zu tun hat. Und interessant ist tatsächlich auch, dass diese Kundgebungsform in Hamburg ja selbst in der rechten Szene kritisch beäugt wird. Also selbst die Junge Freiheit als neue rechte Wochenzeitung hat beispielsweise davor gewarnt, dorthin zu gehen, weil dort wirklich harte Leute da wären. Und dann merkt man eben auch, wie es in diesem Milieu eben auch brodelt und dass eben nicht alles so einheitlich harmonisch ist. Das war auch so ein bisschen gemeint mit, man muss wirklich genau schauen, mit wem in der AfD hat man das wo wie zu tun. Das ist ein ambivalentes, heterogenes Spektrum, wo man eben wirklich gucken muss, um dann eben auch zu wissen, wie reagiert man da drauf.
Ja, ich bin tatsächlich überrascht, dass selbst die Junge Freiheit, dass selbst für die, denen einige Leute dazu radikal sind, aber sehr interessant.
Ja, die haben Angst um ihr bürgerliches Image, ne? Also die haben, das ist ja auch im Hintergrund sozusagen, wo es gärt innerhalb der AfD, ist ja die große Sorge, sie können vom Verfassungsschutz beobachtet werden, in der Annahme, dass wenn das der Fall ist, sie tatsächlich eben circa das vermeintlich bürgerliche Milieu, was sie haben, dass sie das verlieren könnten, weil dann vielleicht Beamte, leitende Verwaltungsangestellte und Polizisten und so weiter, dass die sich dann aus der Partei zurückziehen könnten, weil sie halt Angst haben wegen der Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Und da ist auch tatsächlich ein bisschen was dran, weil das meistens das Personal ist, bitte nicht falsch verstehen, die aber eben auch so etwas können, wie eine Sitzung leiten, eine Tagesordnung aufsetzen und. Also wenn dieser Mittelbau in mit dem entsprechenden Bildungsniveau innerhalb so einer Partei verloren geht, haben sie auch wirklich Schwierigkeiten.
Tja, dann keine Ahnung. Heute haben wir nicht so viel diskutiert, sondern mehr informiert, ne? In sehr erster Linie informiert. Andreas, vielen Dank. Vielleicht gibt es noch etwas, was wir austauschen, solange Andreas noch am Telefon ist. Zum Beispiel deinen Hamburger Lesetermin für dieses Buch.
Jetzt machst du mich verlegen. Ah. Den habe ich nicht im Kopf.
Ah, schade. aber ich meine, es gab einen, der allerdings noch relativ weit weg liegt vom...
Das ist der Grund, warum ich ihn auch noch nicht, noch nicht so im Kopf habe.
Ja, ich habe
ihn im Gängeviertel wird das sein, wenn ich mich richtig erinnere.
Okay. Ich habe ihn leider auch nicht parat, aber ich meine, dass der, meine das jedenfalls gehört zu haben oder von dir vielleicht sogar gehört zu haben. Vielleicht hören wir uns auch in dieser Zusammensetzung nochmal wieder. Kann gut sein, ne?
Sehr gerne.
Auf jeden Fall.
Ja, wenn es passt, gern.
Bei gemeinsamer Beobachtung der weiteren Verläufe. Dir haben wir eine Stunde geklaut, aber ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht, Andreas.
Na, geklaut ist ja nun wirklich gelungen. Vielen Dank für das Gespräch, die vielen Fragen und und das Reflektieren.
Vielen Dank.
Ja, danke. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank.
Und dann verabschieden wir uns von dir, ne?
Dann sage ich Tschüss und viel Spaß noch und eine schöne Demo, ne?
Ja, ja.
Danke, Andreas. Auf dann. Ciao. Tschüssi.
Tschüss.
So, wir sind auch schon fast am Ende. Vielleicht fasst ihr für euch nochmal zusammen. Wir müssen auch noch auf unsere Kollegen von der nächsten Sendung warten.
Also ich würde erstmal sagen, dass diese Sendung auf jeden Fall auch für mich sehr, sehr lehrreich und informativ war. Sehr, sehr viel über Kulturkampf und Hegemonie und so gelernt. Sehr, sehr interessantes Thema.
Ich denke, das lohnt sich auch nochmal, diese Sendung nochmal ein zweites Mal zu hören oder ein drittes Mal, weil da jetzt echt viel dabei war, zu dem ich gerne noch ein bisschen mehr mich informieren würde. War schön, mal so eine Abwechslung zu haben und so jemanden einzuladen. Und nicht immer nur, dass der Input von uns drei Schülern kommt, sondern auch mal von jemandem, der sich, ich denke mal, hauptberuflich damit beschäftigt. Hat. Ja, so ungefähr. Der das nicht alles nur am Rand mitbekommt, sondern der direkt die Fakten und so da hat und die auch gut artikulieren kann.
Ja, also, Entschuldigung. Es war definitiv sehr viel Neues dabei heute für mich, das habe ich gemerkt, dass ich auch noch hier und da viele Wissenslücken habe und dann weiß ich auf jeden Fall, worüber ich nochmal was lesen werde und doch, mir hat es gefallen, auf jeden Fall mal was anderes heute zu machen und wen einzuladen.
Ja, und kommt alle zur Demo am Sonntag um 12, nee,
11 Uhr Hachmannplatz.
11 Uhr Hachmannplatz.
Ja, cool. Das freut mich sehr, die Runde. Ich war mir gar nicht so sicher, wie das für euch ist, weil das war ja schon auch Stoff. So, ich mache das immer sehr gerne bei mir in den Sendungen, solche Gespräche mit Leuten, die vom Fach sind, so zu unterschiedlichen Themen. Und ich glaube, bei Andreas hat man eben auch gehört, dass ihm das richtig Spaß gemacht hat. So. Also das war da eben nicht Zeit geklaut, sondern war schon, passte für ihn auch gut.
Das werden wir mal hoffen, dass er möglich ja nochmal eine weitere Zusammenarbeit in irgendwie in der Zukunft.
Ja. Auch eine Möglichkeit, dass er von euch oder von Schulen eingeladen wird, ne? Das ist bestimmt möglich. Keine Ahnung, das haben wir jetzt mit ihm nicht besprochen, aber
das wäre doch mal was.
Bestimmt möglich, dass sehr das geht. Idee, ja. Jo, jetzt stehen wir hier auf dem Schlauch. Merkwürdigerweise ist nämlich Street Dreams gar nicht da. Und jetzt wart ihr vielleicht überrascht, dass ich zu Beginn keinen Lieblingssong hatte. Doch?
Niemand hat gerade geklopft.
Ah, da ist Street Dreams.
Ach.
Komm mal. Ach so, du bist... Ah, alles klar. Bist du nicht hier?
Ich habe oben drüben schon aufgebaut.
Okay. Also, dann schalten wir jetzt um in Studio 2 zum Kollegen Street Dreams. Und verabschieden uns für diese Woche und...
Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke.
Bis zum nächsten Mal. Oder bis Sonntag.
Ach so, ja, man sagt in diesen Fällen ja auch, wir sehen uns auf der Straße.
Wir sehen uns auf der Straße, liebe Leute.